Ich lese am Anfang nochmal den Predigttext. Markus 1, ich lese nochmal die Verse 1 bis 3 mit und dann Vers 14 bis 21. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, oder steht geschrieben, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Vers 14, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen, Simon und seinen Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten. Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe eine sehr gute Botschaft für uns. Nicht nur, dass ich das gerade vorgelesen habe, aber wir und diese Gemeinde hier ist schon viel größer als die Urgemeinde, ja, schon fast 10-mal so groß. Denn in Markus 1 hier lesen wir den Anfang der Urgemeinde, das waren 4 Leute und Jesus. Und wir sind schon weit größer. Als Jesus an diesem Tag am See von Galiläa entlang ging, da berief er die erste Gemeinde. Und wir lesen den Anfang der Gemeinde nicht eigentlich in der Apostelgeschichte, sondern die Anfänge der Gemeinde lesen wir hier in den Evangelien. Hier, wo Jesus sozusagen selbst noch seine Gemeinde aufpäppelt und selbst noch sie trägt, sie führt. Und das ist auf jeden Fall eine Ermutigung. Und wir wollen über diesen Anfang der Gemeinde nachdenken und daraus eine Lehre ziehen und aus zwei verschiedenen Blickwinkeln darauf sehen, wie Markus den Anfang der Gemeinde beschreibt. Die Predigt hat ja 3 Punkte. Erstens, der große Rahmen, der Weg Gottes. Zweitens, die Detailansicht, das Leben in der Nachfolge. Und drittens, es bleibt eine Krise. Erstens, der große Rahmen, der Weg Gottes. Markus beginnt das Evangelium damit, dass er schreibt, es ist das Evangelium des Messias, des Sohnes Gottes. Und er beginnt es dann sofort mit einem Zitat aus dem Alten Testament, nämlich aus dem Propheten Malachi, Kapitel 3, Vers 1, und aus dem Propheten Jesaja. Aus Malachi zitiert er, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der dir den Weg herrichten soll. Und aus Jesaja, das heißt es, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet seine Pfade. Und Markus zitiert diese Verse mit diesen Worten, es steht geschrieben, die wir so oft im Neuen Testament lesen, so oft bei Matthäus lesen, aber Markus verwendet diese Worte in seinem Evangelium nur ein einziges Mal. Hier am Anfang, wo er deutlich machen will, der jetzt kommt und den ich jetzt ankündige, das ist nicht einfach nur eine neue Geschichte, kein Plan B Gottes, sondern das ist nur verständlich durch das Alte Testament. Was Jesus ist und wer Jesus war, was er getan hat, das kann nur verstanden werden, wenn man das Alte Testament kennt und die Geschichte des Alten Testaments. Und es wird deutlich werden, dass der Weg, den Jesus hier geht, der Weg, den wir mit Jesus verfolgen, anhand des Markus-Evangeliums, das ist der Weg Gottes selbst. Und um diesen Weg, diese Verbindung von Altem und Neuen Testament deutlich zu machen, hat schon das Alte Testament das Bild des Weges verwendet und auch Markus verwendet dieses Bild hier. Er sagt, er schreibt, bereitet den Weg des Herrn und zitiert damit aus dem Propheten Jesaja. Das Bild des Weges ist in der ganzen Schrift immer wieder, wird immer wieder verwendet. Nicht nur das Bild des Weges, sondern auch zum Beispiel des Exodus, das heißt im Grunde des Weges heraus aus einer Situation irgendwo. Und im Grunde kann man die ganze Heilsgeschichte, Bibelgeschichte mit diesem Bild beschreiben. Denn immer wieder war es ein Weg, den Gott sein Volk geführt hat. Am Anfang war es der Weg Abrahams aus Chaldäa. Später dann, nachdem Gottes Verheißungen sich erfüllt haben, Abrahams Nachkommen zu einem Volk geworden sind, der Weg der Israeliten aus Ägypten. Und so ging Gott immer weiter mit seinem Volk, nachdem er in Ägypten die Israeliten aus Ägypten geführt hat und sie nach Kanaan geführt hat, sie aber dort wieder unter die Kanaanäer gekommen sind, wieder unter Gericht gekommen sind, gefangen genommen wurden, nach Babylonien gekommen sind, hat Gott sie dort herausgeführt. Und selbst nachdem am Ende des Alten Testaments die Israeliten wieder aus Babylon zurückgeführt wurden, wird eines deutlich: Es braucht wieder einen Weg heraus. Seit dem Exodus aus Ägypten hoffen eigentlich die Propheten und die Könige und hofft das ganze Volk Israel immer wieder, es muss nochmal einen Ausweg geben. Es hat sich nämlich gezeigt nach dem Exodus aus Ägypten, das Volk ist nach Kanaan gekommen. Und was hat sich geändert? Eigentlich fast nichts. Obwohl Gott das Volkreich gesegnet hat, ist das Volk doch nach kurzer Zeit, relativ kurzer Zeit, wieder unter die Herrschaft anderer Völker gekommen. Es wurde immer wieder angegriffen, es wurde immer wieder unterdrückt. Und so sind es die Propheten, die am Ende immer wieder zurückblicken auf den Exodus und hoffen, irgendwie braucht es wieder einen Ausweg. Es kann so nicht bleiben. Und sie verkündigen, ja, Gott wird nochmal kommen. Gott wird einen Ausweg schaffen, sogar mächtiger und großartiger als der aus Ägypten. Und außerdem wird deutlich bei den Propheten, es geht Gott nicht eigentlich um ein irdisches Land, es geht Gott nicht um das Land Kanaan, sondern es geht Gott um ein himmlisches Land, um eine ewige Ruhe. Und Israel ist eben nicht nur in ein irdisches Land berufen, denn auch wenn sie alle Segnungen dieses Landes haben, geraten sie doch dort immer wieder in ihre alten Probleme. Sie wären nicht frei von ihrem eigentlichen Problem. Und ganz am Ende des Alten Testaments, dann macht der Prophet Malachi darauf aufmerksam, selbst dieser Auszug aus Babylon, selbst das, worauf die Propheten vorher noch gehofft hatten, dass das geschieht und das angekündigt haben, was Jeremia, Jesaja und Hesekiel verkündigt haben, selbst das ist am Ende eigentlich keine Befreiung. Selbst das ist eigentlich nur eine Wiederholung, irgendwie eine ironische Wiederholung des Misserfolges mit dem Auszug aus Ägypten. Und das sehen wir auch, wenn wir das Volk danach wieder ansehen. Zum Beispiel bei Esra und Nehemia, wo das Volk herausgeführt wurde, aber doch kurz danach am Ende wieder sofort in die gleichen Probleme hineinfällt, in die gleichen Sünden hineinfällt, nämlich zum Beispiel die Gemeinschaft mit den Heiden rundherum, die Verheiratung mit den heidnischen Frauen, das, was sie eigentlich erst nach Babylon gebracht hat, ihre Schuld und Sünde, die sie verurteilt hat, damit machen sie jetzt wieder weiter. Und Malachi schlussfolgert, okay, auch dieser letzte Auszug war einfach nur nochmal so ein Misserfolg. Irgendwie, es hat nicht geklappt. Israel ist trotz aller Auszüge aus irgendetwas nicht frei. Nicht aus dem Schneider sozusagen, sondern ist immer noch gefangen. Das Problem war Israels Ungehorsam. Und es wird deutlich, dass ohne die Gegenwart Gottes überhaupt nichts geht. Ohne die Gegenwart Gottes als Hirte seines Volkes wird das Volk niemals frei. Und wir haben Jesaja 52 gelesen in der Lesung. Und auch dort schreibt Jesaja schon so etwas in der Art. Und es heißt dort in Versen 6 und 11 und 12: Darum soll mein Volk meinen Namen kennenlernen. Ja, darum an jenem Tag erkennen, dass ich es bin, der da spricht: Hier bin ich. Und ab Vers 11: brecht auf, zieht aus von dort, rührt nichts Unreines an, zieht weg aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt, denn nicht in ängstlicher Hast braucht ihr auszuziehen, und nicht in eiliger Flucht zu wandern, denn der Herr zieht vor euch her und die Nachhut eures Zuges bildet der Gott Israel. Was Gott hier jetzt, was Jesaja hier ankündigt, ist eigentlich etwas absolut Großartiges. Es ist nämlich, dass Gott selber auszieht, dass nicht mehr Israel auszieht, sondern Gott selber zieht aus. Gott zieht aus seiner himmlischen Herrlichkeit und kommt zum Volk. Und was passiert dann, wenn Gott auszieht, um sein Volk zu retten? Dann endlich wird auch Israel so ausziehen können, einen Weg gehen können, der wirklich in die Freiheit führt. Das wirkt etwas komisch hier, wenn wir das im Zusammenhang lesen, das Jesaja 52. Wir lesen die ganze Zeit von Gottes Ankündigung und dann plötzlich ab Vers 11 dieses irgendwie Abgebrochene und ganz neu brecht auf, geht heraus. Und genau das will Jesaja sagen. Die Folge von Gottes Kommen, die Folge von Gottes Weg in die Welt ist jetzt endlich, dass das Volk aufbrechen kann, dass jetzt endlich das Volk Hoffnung hat. Es wird nicht einfach nur ein weiterer Misserfolg sich anreihen, sondern jetzt gibt es wahre Freiheit für sein Volk. Und so wie eben das irdische Kanaan nicht das Ziel ist, genau das gilt auch für uns, genau das gilt auch für die Kirche. Die Kirche ist die Gemeinschaft derer, die Gott herausgerufen hat. Das Volk Gottes, das ausgezogen ist aus der Welt, ausgezogen ist, das Gott herausgezogen hat aus Sünde und Schuld. Und die Kirche ist nicht dazu da, wie das Volk Israel nicht dazu da war, in Kanaan einfach für sich hinzuleben und zu meinen, Kanaan wäre alles. Gott hatte immer etwas Größeres im Blick, hatte immer eine himmlische Herrlichkeit im Blick. Das Eigentliche im Blick. Und genauso ist die Kirche nicht dazu da, für sich selbst zu sorgen. Kirche ist kein Selbstzweck. Und wir sind in der Gemeinde heute nicht dazu da, um uns selbst zu dienen, sondern die Gemeinde ist dazu da, um anderen zu dienen. Die Gemeinde ist dazu da, um andere auf diese noch größere Herrlichkeit aufmerksam zu machen, um als Menschenfischer andere zu rufen. Das heißt also, Gemeinde ist genauso wie das Volk Gottes im Alten Testament immer in Bewegung, weil man nämlich unter Gottes Wort steht, ist immer in Bewegung, sich neu unterzuordnen, unter Gottes Wort, ist immer in Bewegung, neu zu fragen, ob man wirklich seinen Mitmenschen dient oder nicht nur sich selber. Und wenn wir hier also vom Weg, am Anfang des Markus-Evangeliums, vom Weg Gottes lesen, dann lesen wir damit zugleich vom Weg Jesu. Der Weg Gottes im Alten Testament, dass er kommen will, das ist der Weg Jesu, seiner Person, seines Werkes, der uns letzten Endes ans Kreuz führt. Ans Kreuz, wo er selbst endgültig sein Volk befreit. Und aber auch sein Volk dazu auffordert, jetzt auszuziehen. Wer jetzt noch bleiben würde, würde zeigen, dass er immer noch gebunden ist. Und dieses Bild mit dem Weg, dieses Bild wird eigentlich aufgegriffen, wenn Jesus dann von den Jüngern, wenn Jesus von der Nachfolge redet. Denn das ist ja die praktische Folge davon, dass die Jünger Jesu mit Jesus seinen Weg gehen, heraus aus der Welt. Und Jesus ruft seine Jünger heraus. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Die Detailansicht, das Leben in der Nachfolge Jesu. Was hier als allererstes deutlich wird, ganz simpel, ist, dass Jesus seine Jünger zu sich ruft. Er ruft sie in die Gemeinschaft mit sich. Er ruft sie, und das werden wir immer weiter sehen, je enger die Beziehung Jesu mit seinen Jüngern wird. Später in Kapitel 3 beruft er dann sich extra 12 ganz besondere raus und sagt, das sind genau die, die ich bei mir haben will. Er ruft sie also zu sich in die Gemeinschaft mit sich. Das heißt, Jüngerschaft bedeutet für Jesus eine Beziehung in der Abhängigkeit von ihm. Es bedeutet nicht einfach, dass Jesus seine Jünger in ein neues System, in ein neues spirituelles System zieht und ruft, wo sie dann Schritt für Schritt irgendwie sich selber verbessern sollen oder sich selber unter fromme Vorzeichen stellen sollen, sondern er ruft sie in die lebendige und alltägliche Abhängigkeit von sich selber. All ihre Gedanken, ihr ganzes Denken soll Stück für Stück verändert werden und immer deutlicher davon geprägt werden, dass sie abhängig sind von Jesus. Das heißt also, Jüngerschaft ist nicht einfach nur ein Netz von Verhaltensregeln, sondern Jüngerschaft ist eine lebendige Beziehung, eine Veränderung der Herzenseinstellung. Ein Leben aus einer neuen Gesinnung. So wird das auch im Heidelberger Katechismus mal beschrieben. Auf die Frage, was das Absterben des alten Menschen und das Auferstehen des neuen Menschen heißt, also auf die Frage, was ist Buße, da antwortet der Katechismus, sich die Sünde von Herzen leid sein lassen und fliehen. Und das Auferstehen des neuen Menschen, herzliche Freude in Gott durch Jesus Christus haben und Lust und Liebe nach Gottes Willen in allen guten Werken zu wandeln. Das heißt, es geht darum, eine veränderte Herzenseinstellung, eine veränderte Gesinnung zu haben, eine Einstellung, eine Abhängigkeit von Jesus Christus. Ich habe vor kurzem mal den Satz gelesen, die größte geistliche Baustelle, die vor uns liegt, ist das eigene Leben. Was würdet ihr dazu sagen? Das klingt doch eigentlich super. Ist nicht genau das, was Jüngerschaft eigentlich ist? Und ihr merkt schon, das klingt zwar fromm und ich schätze, auf den ersten Blick würde jeder von uns sagen, ja genau, würde ich unterschreiben. Aber nein, genau das ist nicht Jüngerschaft. Die größte geistliche Baustelle, die vor uns liegt, ist das eigene Leben. Nein, genau das beschreibt nicht Jüngerschaft. Jüngerschaft versteht die größte geistliche Baustelle, die vor mir liegt, bin nicht ich, sondern die ist mein Nächster und die ist die Gemeinde. Ich hingegen bin die Baustelle Gottes. Und genauso beschreibt es auch der Apostel Paulus im 1. Korinther, wenn er davon redet, dass die Gemeinde der Bau Gottes ist, dann sagt er, wir sind Mitarbeiter am Bau Gottes. Wir bauen die Gemeinde, wir dienen unserem Nächsten, wir dienen nicht uns selber. Jüngerschaft ist nicht die Berufung, jetzt endlich in der Gemeinde unter sich zu sein, um in Frieden an seiner eigenen Heiligung arbeiten zu können. Das meint Jüngerschaft nicht. Jesus hat seine Jünger zu sich gerufen und hat sie gerufen, mit ihm zu sein. Das heißt, zu verstehen, dass er alles für sie ist, dass er für sie gestorben ist, dass er für sie auferstanden ist. Das heißt, sie haben mit ihm neues Leben. Er hat ihre Herzen verändert. Er hat sie vor Gott vollkommen gereinigt. Er hat sie vor Gott vollkommen gerechtfertigt und geheiligt. Sie müssen nicht mehr länger, wie es die Juden zur Zeit Jesu taten, an sich selber werkeln. Denn die Einstellung vieler Juden zur Zeit Jesu zum Messias und zum Kommen des Messias war, dass man das Kommen des Messias vorbereitet durch ein eigenes, heiliges, strenges Leben nach den Vorstellungen und Richtlinien der Tora. Und aus dem, was Jesus über seine Jünger sagt und wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht, wird aber deutlich, es sind nicht die Richtlinien der Tora, die Jüngerschaft ausmachen und die das Leben mit Jesus ausmachen, sondern es ist die Erkenntnis Jesu Christi und infolgedessen die Erkenntnis meiner selbst, wer ich bin. Und wenn ich das verstanden habe, dass er alles für mich ist, dann bin ich befreit, Gott zu loben und meinem Nächsten zu dienen. Jüngerschaft ist also die Befreiung für ein Leben mit Gott. Das heißt, der Ruf in die Jüngerschaft ist nicht nur der Ruf in die Abhängigkeit von Jesus, sondern auch der Ruf zum Dienst und zur Hingabe. Und das heißt, zur Hingabe von allem, was wir haben. Das heißt, zur Hingabe meines Denkens, meines Fühlens und Wollens, zur Aufgabe meines eigenen Urteilens, meiner eigenen Wünsche, meiner eigenen Sehnsüchte. Und auch was meinen Umgang angeht, mein Umgang mit meiner Familie, mein Umgang mit Geld, mit dem Beruf, mit meinen Freunden, mein Umgang mit meinen Feinden, mit den Nachbarn, mit meiner Zeit, mit meinen Plänen, mit meinen Gebeten, wie ich mit meinem Nächsten rede, mein Umgang mit meiner Sexualität, mein Umgang mit allem, was ich habe und bin, all das hinzugeben an Christus. Das heißt, jeden Gedanken gefangen zu nehmen, wie es der Apostel Paulus mal schreibt, in den Gehorsam gegen Christus. Das heißt Hingabe. Das ist die Folge davon zu verstehen, wir sind abhängig von ihm. Ich muss mich darum nicht mehr selber kümmern. Ich darf alles ihm hingeben und deshalb darf ich dann frei sein, mich darum immer wieder kümmern zu müssen, darf meinem Nächsten dienen. Und das heißt aber auch, wenn wir das jetzt hören, für einen jeden von uns ganz klar, in der Jüngerschaft ist der Weg nicht zu Ende, sondern wenn wir jünger sind, geht der Weg gerade erst los. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Es bleibt eine Krise. Und mit Krise meine ich keine ausweglose Situation, also keine Schulprüfung, wenn man nicht gelernt hat, oder Hausaufgaben, die man abgeben muss, wenn man sie nicht gemacht hat, sondern Krise, das meint, kommt aus dem Griechischen, und das meint eigentlich ein Urteil fällen, ein wohlüberlegtes Urteil fällen, quasi eine Entscheidung treffen. Es bleibt eine Entscheidung zu treffen. Und Jesus stellt seine Jünger, wenn er mit ihnen auf dem Weg ist, vor eine Entscheidung. Immer mal wieder, am Ende wird deutlich, okay, die Jünger treffen auf jeden Fall erstmal die falsche Entscheidung. Am Kreuz von Golgatha sind es gerade die Jünger, die fehlen. Aber dennoch, Jesus wird sie befähigen, er schenkt ihnen seinen Geist, er befähigt sie, umzukehren, Buße zu tun von ihren falschen Wegen, ihren falschen Entscheidungen und sich für ihn zu entscheiden. Und das meint Jesus, wenn er seine Jünger aufruft und alle aufruft, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist zuallererst eine Aufforderung, sich selbst zu erkennen, im Licht dessen, was Jesus sagt. Und Gott zu erkennen im Licht dessen, was Jesus sagt. Und damit kommen wir dann auch zum größten Problem, zum schwerwiegendsten Problem für die Jünger im Markus-Evangelium. Oder überhaupt für Menschen im Markus-Evangelium. Das größte Problem ist nicht fehlende Gotteserkenntnis, das ist nur eine Ursache. Das größte Problem ist eben genau diese fehlende Hingabe an Gott. Fehlende Hingabe an Gott, beziehungsweise Hingabe eben an die falschen Dinge. Hingabe an die Dinge des eigenen Lebens, an das, was ich selber plane, will und wünsche. Und das ist nichts anderes, sagt Jesus, als Götzendienst. Verfehlter Gottesdienst. Und Jesus will, dass seine Jünger ihn kennenlernen, um zu wissen, sie können sich ihm ganz hingeben. Und das wird ihr Leben verändern. Und wenn sie ihn kennenlernen, dann sollen sie verstehen, dass Jesus der ist, der alle Macht hat, der Vollmacht hat und der sie vollkommen liebt. Jesus ist der gekommen ist, um seine Jünger zu befreien von dämonischen Mächten, zu befreien von Krankheiten und Not, zu befreien vor allem von der Krankheit, der Not, ihrer Sünde und der Blindheit ihres Herzens. Und er ist es, der sie unendlich liebt und dem sie so wertvoll sind, dass er bereit ist, sie für sich hinzugeben. Dass er in die Wüste ihres Lebens kommt und sie dort frei macht und ihnen als Knecht dient. Das heißt, Buße heißt also zu verstehen, wir sollen unser Leben nicht mehr uns selber hingeben, nicht mehr uns selbst dienen, auch nicht in irgendeiner geistlichen Art und Weise, so nach dem Motto, wir sind unsere eigene Baustelle. Also als ob wir an uns überhaupt etwas ändern könnten aus eigener Kraft, das impliziert ja das Bild Baustelle. Nein, wir sind nicht mehr unsere eigene Baustelle, wir sollen nicht mehr uns unseren eigenen Wünschen und Hoffnungen hingeben, sondern all das in Abhängigkeit von Jesus leben. Und das geht nur, wenn wir ihn kennenlernen, seine Vollmacht und seine Liebe. Dann kommt noch die letzte Frage, aus welchem Antrieb geschieht denn überhaupt Buße und Umkehr? Was ist die Kraft? Ich denke, die Frage müssen wir uns alle stellen. Es ist bestimmt jedem schon mal so gegangen. Mir kommt immer mal wieder der Gedanke, was ist, wenn man Buße tut, wenn man umkehrt von einem falschen Weg, mit einer Sache, von der man sagt, dass sie Sünde ist, die man für Sünde hält, abkehrt, sich abwendet, damit aufhört und es aber dann doch nicht vielleicht schafft, doch nicht aufhört, doch nicht den Weg völlig umkrempelt, sondern immer wieder in alte Verhaltensmuster hineingerät, immer wieder Dinge tut. Was ist Buße dann? Ist Buße dann nicht irgendwie umsonst? Jesus sagt, Buße ist nicht etwas, was wir selber tun, Buße ist nicht etwas, was wir aus eigener Kraft tun, sozusagen nicht das Umkrempeln des eigenen Lebens, sondern sie ist ja eben nicht etwas, was ich selbst tue, sondern sie ist etwas, was ich tue, aufgrund dessen, was Gott ein für alle Mal getan hat. Jesus kündigt an, dass das Reich Gottes gekommen ist, kündigt an, dass Gott in die Welt gekommen ist, und dann sagt er, tut Buße. Das heißt, eure Buße lebt allein daraus, dass Gott alle Dinge neu geschaffen hat. Dass Gott ein neues Reich gebaut hat, in dem ihr jetzt lebt, in dem nicht mehr die Bedingungen dieser Welt herrschen, sondern in dem die Bedingungen von Gottes Herrschaft herrschen. In dem die Vollmacht Jesu das absolut Entscheidende ist. Buße geschieht also, indem wir darauf sehen, dass Jesus gekommen ist, um alles neu zu machen. Dass Jesus der ist, der Gottes Weg aus dem Alten Testament fortgesetzt hat und in unser Leben hineingeführt hat. Und damit ist Buße zuallererst eine Einstellung zu Jesus. Das heißt, eine Empfangsbereitschaft für ihn. Eine Empfangsbereitschaft für den, der kommt. Ob ich den in meinem Leben aufnehmen will, mich ihm hingeben will, von ihm abhängig sein will oder nicht. Und aus dieser Bereitschaft, sich Jesus hinzugeben, folgt dann ein verändertes Leben. Folgt dann ein Leben, das ich nicht mehr mir selber lebe, sondern mit dem ich der Gemeinde diene. Ein Leben, wo ich nicht mehr mich immer wieder selbst entschuldige. Ein Beispiel davon hatte ich schon mal gebracht, ist dieses kleine Wörtchen eigentlich, mit dem wir uns so oft entschuldigen. Ich schätze, ihr kennt das auch, wenn man sich Dinge vornimmt und dann doch aber immer wieder, okay, eigentlich wollte ich jetzt gestern das machen, aber ich habe es nicht geschafft, ich mache es morgen. Eigentlich wollte ich heute unbedingt den mal anrufen, aber jetzt schaffe ich es nicht, habe keine Lust, weiß nicht, mache ich morgen. Und zum Beispiel das ein so ein Beispiel, wo wir lernen dürfen, mehr und mehr in der Hingabe zu wachsen. Lernen dürfen, uns selber eben nicht nach unserem eigenen Willen zu leben, sondern das aufzugeben. Das heißt, Umkehr und Buße bedeutet zuallererst bereit zu sein, Jesus in seinem eigenen Leben aufzunehmen. Für ihn offen zu sein, dass man sich ihm immer mehr hingibt und nicht sich selbst, auch nicht allen frommen Vorstellungen. Amen.
Wir singen dann als Antwort auf die Predigt das Lied Nummer 427, Jesus, dir nach, weil du rufst.